Samstagsuni im Wintersemester 2014-2015. Der Erste Weltkrieg im Spiegel der Künste. Vierter Vortrag: Professor Dr. Barbara Korte. Kriegskorrespondenten im Ersten Weltkrieg. Das Beispiel Philipp Gibbs.
Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung und es freut mich auch, dass Sie so zahlreich zu einem Thema kommen, das vielleicht auf den ersten Blick nicht jeden anspricht, weil Philipp Gibbs in Deutschland einmal bekannt war, aber heute, glaube ich, kaum noch bekannt ist. Nun, auch in Zeiten von Twitter, Facebook und Blogs sind Kriegskorrespondenten wichtige Instanzen geblieben, über die wir Informationen über Kriege erhalten, und zwar in einer persönlichen Form, die das Medium Fernsehen besonders greifbar macht. Korrespondenten treten uns hier als Individuen mit Stimmen, Gesichtern und Körpern entgegen, und sie werden als Persönlichkeiten wahrgenommen, die für die Informiertheit der Öffentlichkeit Risiken auf sich nehmen. Auf Front- und Konfliktjournalisten wird geschossen, einige sind vor laufender Kamera ermordet worden. Der Einsatz vor der Kamera hat manchen Berichterstatter und manche Berichterstatterin aber auch zu Stars der Medienwelt gemacht. Und nicht wenige dieser prominenten Journalisten haben nach Ende eines Krieges Bücher über ihre Erfahrungen verfasst und sich über ihre journalistische Rolle hinaus schriftstellerisch betätigt. Gegenstand meines Vortrags sind aber, Sie haben es gehört, Kriegskorrespondenten des Ersten Weltkriegs. Und hierbei handelt es sich um Journalisten, denen bis heute vorgeworfen wird, bei der Berichterstattung versagt zu haben. Weil sie sich der Kontrolle durch Militär und Politik unterwarfen und weil sie die Modernität dieses großen Krieges und dem Ausmaß seiner Zerstörung angeblich nicht gerecht wurden. Dies galt auch für britische Korrespondenten, einschließlich ihres wohl berühmtesten Vertreters Philip Gibbs, dem mein besonderes Augenmerk gilt. Ich werde später an einigen Texten dieses Berichterstatters die Frage stellen, ob die geäußerte Kritik gerechtfertigt war. Und vor allem werde ich zeigen, wie Gibbs das Kriegsgeschehen und die Situation der Soldaten darstellt und sich als Berichterstatter dazu positioniert. Mein Augenmerk gilt dabei auch der Frage, das haben Sie schon gehört, und zwar ganz im Sinne des Freiburger Sonderforschungsbereichs, wie Gibbs sich zu Heldentum im Krieg stellte und auch auf Heroisierungen seines eigenen Berufsstandes Bezug nahm. Denn der Vorwurf einer unangemessenen Berichterstattung traf die britischen Berichterstatter besonders hart, da gerade sie auf illustre Vorbilder zurückblicken konnten. Ich möchte deshalb zunächst einen kurzen Blick auf die Vorgänger werfen, die eine Folie für die negative Berichterstattung der Korrespondenten über die Korrespondenten des Ersten Weltkriegs verantwortlich sind und eine Folie dafür bilden. Die Linie dieser Vorgänger beginnt Mitte des 19. Jahrhunderts und einer der führenden Journalisten im viktorianischen England, George Sala, bezeichnete den Beruf des Korrespondenten 1871 noch als a very modern creation. Er identifizierte den Krimkrieg als Beginn einer neuen Ära des Berichtens nicht nur über Kriege, sondern aus dem Krieg. Als Pionier seiner Zunft gilt William Russell, der aus dem Krimkrieg von 1853 bis 1856 für die Londoner Times berichtete und dessen beschreibende Briefe aus dem Kriegsgeschehen, wie er sie selbst nannte, von den Lesern seiner Zeitung begierig aufgenommen wurden. Dank Russell hielt die Times sogar in zeitgenössische Gemälde Einzug, wie hier John Everett Millais Peace Concluded, das die Nachricht über das Ende des Krimkriegs darstellt. Für den Erfolg der Kriegsberichterstattung herrschten in Großbritannien beste Voraussetzungen, denn ab der Mitte des 19. Jahrhunderts hatte das Land nicht nur ein fortschrittliches landesweites Pressewesen, sondern bot mit seinem expandierenden Empire auch zahlreiche Gelegenheiten zur Kriegsberichterstattung. Mit Russell of the Times etablierte sich die Frontberichterstattung und sein bald ebenso berühmter Kollege Archibald Forbes beobachtete 1871 in seinem Buch über den Deutsch-Französischen Krieg den anhaltenden Appetit der britischen Zeitungsleser für Berichte aus dem Feld. Er schrieb hier: "The popular appetite with what has come to be known ever since the Crimean times as war correspondence." Und das ist auch eines der ersten Zitate, wo wirklich der Begriff war correspondence verwendet wird. Ein anderer Korrespondent der Zeit, G.A. Henty, wurde zu einem beliebten Jugendschriftsteller, der auf Abenteuerromane spezialisiert war. Für eine führende Zeitschrift für Jungen, das Boy's Own Paper, verfasste er Ende des 19. Jahrhunderts einen Artikel über seine Karriere als Berichterstatter und präsentierte sich dort als Vertreter eines aufregenden Berufes für gesunde und aktive Männer. Die begleitenden Illustrationen, hier sehen Sie nur eine davon, suggerierten den jungen Lesern, dass das Leben eines Kriegsberichterstatters heroische Dimensionen annehmen konnte, während erwachsene Leser den Nimbus des Kriegsberichterstatters auch in seiner Rolle als Augenzeuge und Aufklärer lokalisierten. Der Mythos oder der säkulare Mythos von der aufklärerischen Macht der Medien in Kriegszeiten und der Frontberichterstattung im Besonderen leitet sich für die Historikerin Ute Daniel schon vom Krimkrieg her. Es handelt sich nämlich um einen Krieg, in dem die Berichterstatter große Bewegungsfreiheit hatten und zunächst nicht zensiert wurden. Russell konnte so mit kritischen Bemerkungen über schlechte Truppenversorgung auf der Krim die britische Regierung und ihre Militärführung in Bedrängnis bringen. Und insofern urteilt Ute Daniel, hat der auf den Krimkrieg zurückgehende Nimbus der Kriegsberichterstattung als eines journalistischen Genres, das aufklärt und Wahrheiten ausspricht, einen realen Kern. Allerdings wurden dem Aufklärertum klare Grenzen gesetzt, als die britische Regierung schon 1879 Gesetze zur Regulierung der Kriegsberichterstattung erließ. In seinen Memoiren aus dem Jahr 1895 beklagte sich Archibald Forbes bitter über die Konsequenzen, die diese Beschränkungen für seine Tätigkeit und sein Selbstverständnis hatten. Von einer Kunst, die die Korrespondenten mit Begeisterung ausübten, mutierte die Kriegsberichterstattung für Forbes zu einem reinen Beruf mit lästigen Regularien. Er sagt im Original: "It may be said, I fear to have ceased to be the fine art into which zeal, energy and contrivance elevated it for a brief term. It is now an avocation at once simplified and controlled by precise and restraining limitations." Forbes sagte dann voraus, dass in allen künftigen europäischen Kriegen die Hand des Zensors schwer auf den Kriegskorrespondenten lasten würde. Und in der Tat führte technologischer Fortschritt dazu, dass Informationen auch aus entlegensten Kriegsgebieten immer schneller an die Öffentlichkeit gelangen konnten, nicht zuletzt per Telegraph. Dies gefährdete die Geheimhaltung und machte eine größere Medienkontrolle aus kriegsstrategischen Gründen erforderlich. Gleichwohl sind Kriegs- und zumal Frontberichterstatter bis heute wichtige Vermittler und auch Interpreten von Krieg geblieben. Sie sind stellvertretend für die Öffentlichkeit Augenzeugen im Kriegsgeschehen und versuchen, aus dem dort Beobachteten Sinn zu stiften. To make Sense of War, wie Greg McLaughlin in einer wichtigen Studie über Kriegskorrespondenten schreibt. Auch eine andere Studie bescheinigt Kriegsreportern eine zentrale Rolle für das öffentliche Verständnis von Krieg, The Public Understanding of War. Ich werde die Textfolien alle später hochladen lassen, damit Sie die Namen und Verweise haben. Bei aller Würdigung der Leistung und des persönlichen Einsatzes von Kriegsberichterstattern ist aber zu betonen, dass sie nie gänzlich unabhängige Akteure waren. Sie stehen in Abhängigkeitsbeziehungen institutioneller, technischer und auch wirtschaftlicher Art. Sie sind zum Beispiel Teil der Mediensysteme, in denen sie arbeiten, und von Regierungs- und Militärinstanzen, deren Informationspolitiken und Regularien für das Berichten aus Kriegen sie unterworfen sind. Gleichwohl haben sich Kriegsberichterstatter in der eigen- und oft auch in der öffentlichen Wahrnehmung einen vergleichsweise hohen Grad an journalistischer Autonomie bewahrt. Und es hat sich ein Idealbild herausgebildet, nämlich das tapferer Männer und Frauen, die die Wahrheit über Kriege ans Licht bringen wollen und die damit in herausgehobener Weise Ideale des modernen Journalismus umsetzen. Dass sie dabei auch als Persönlichkeiten in das Licht der Öffentlichkeit treten, wie Sie eben an den Fotos gesehen haben, birgt für Ute Daniel allerdings die Gefahr, dass sich ihr Image vor die Nachrichten schiebt, die sie eigentlich vermitteln wollen. Der journalistische Augenzeuge, schreibt Daniel, verleiht dem Kriegsgeschehen Sichtbarkeit, indem er es durch seine Anwesenheit beglaubigt, in seinen Texten und Bildern übermittelt und durch die Darstellung zu einem verstehbaren Ganzen gestaltet. Gleichzeitig erhebt er sich als Person vor dem Geschehen, stellt sich selbst ins Bild bzw. in den Text, verleiht dem Krieg menschliche Dimensionen und lässt all das verschwinden, was hinter dieser Person verborgen bleibt. Schon im 19. Jahrhundert waren Kriegskorrespondenten Medienstars und wurden bis zum Ersten Weltkrieg als Individuen und als Gruppen heroisiert. Die Epoche vor dem Ersten Weltkrieg ist deshalb auch als goldenes Zeitalter der Kriegsberichterstattung bezeichnet worden. Als heroische Figuren inszenierten sich manche Korrespondenten auch selbst, zum Beispiel in Fotografien, die sie im Feld zeigen sollten und auf denen sie manchmal sogar Fantasieuniformen trugen. Tatsächlich begaben sich die Berichterstatter des 19. Jahrhunderts Seite an Seite mit Soldaten in das Kampfgeschehen und verfassten ihre Texte oft auch in der ersten Person Plural. Als Begleiter des eigenen Militärs gaben sie sich patriotisch und stellten den Krieg nicht selten als glorioses Spektakel dar. Der Krieg war für sie ein Abenteuer, auch deshalb, weil sie mit ihren Kollegen in einem parallelen Kampf um Exklusivmeldungen, sogenannte Scoops, standen. Zu den Heldentaten von Archibald Forbes, der damals Korrespondent der Daily News war, zählte sein sogenannter Todesritt im Zulu-Krieg, zu dem er nach einer Schlacht eilends aufbrach, um die Meldung über den Sieg britischer Truppen vor allen anderen Berufskollegen von einer Telegrafenstation absenden zu können. Und mit dieser Tat, Sie sehen es, wurde er selbst zum Gegenstand der Berichterstattung. Die Illustrated London News setzte den kühnen Korrespondenten auf eine ihrer Titelseiten und der Artikel dazu lobte Forbes für seine Kenntnisse über Kriegsführung, sein literarisches Beschreibungstalent, die Fähigkeit, selbst raues Terrain schnellstens durchqueren zu können und größten Gefahren zu trotzen, um seine Berichte oder Telegramme so schnell wie möglich abzusenden. Und Forbes war später verärgert, dass man ihm für diese Heldentat keinen Orden verlieh. Winston Churchill, bevor er als Politiker Karriere machte, diente als Offizier im Sudan und im Burenkrieg und berichtete aus dem Burenkrieg gleichzeitig als privater Korrespondent für die Morning Post. Er geriet in die Gefangenschaft der Buren, konnte aus dieser Gefangenschaft fliehen und sein Selbstbericht hierüber machte ihn in der Heimat zum populären Helden, der sogar in Music Halls besungen wurde. In der Londoner St. Pauls-Kathedrale, in der ansonsten großer militärischer Helden der Nation gedacht wird, sind Gedenkplaketten für britische Korrespondenten der Sudan- und Burenkrieger angebracht und man kann sie heute noch in der Krypta von St. Paul's Cathedral ansehen. Angesichts solcher Beispiele heroisierter und militäraffiner Berufsausübung kommt Ute Daniel zu dem Urteil, dass im 19. Jahrhundert kriegskritische Stimmen unter Journalisten ebenso selten waren wie im Rest der Gesellschaft. Und sie schreibt weiter, dass Kriege zu rechtfertigen sind, war keine für diese Zeit naheliegende Vorstellung und stellt auch kein Thema der Berichterstattung dar. Eine Wende sieht Daniel mit dem Ersten Weltkrieg, für den, so schreibt sie, die herkömmlichen Sinngebungsweisen versagten, weil sein Zerstörungspotenzial so ungeheuerlich war wie seine lange Dauer. Nach 1918, so Daniel, konnten Kriegsberichterstatter ihre Kriege nicht mehr einfach beobachten, sie mussten sich zu ihnen verhalten, affirmativ oder kritisch, und sich auf ihr Verhalten hin befragen lassen und selbst befragen. Wie andere sieht Daniel also den Ersten Weltkrieg als Katalysator eines Paradigmenwechsels in der Kriegsberichterstattung. Sie setzt diesen Wechsel aber nach 1918 an. An meinem Beispiel möchte ich Ihnen nun zeigen, dass sich ein Wandel in der Wahrnehmung und Berichterstattung schon im Krieg anbahnte, zumindest in der Praxis und Selbstwahrnehmung einiger Korrespondenten. Philip Gibbs stammte aus einer katholischen englischen Familie und verstand sich politisch als Liberaler. Gibbs passt auch deshalb gut in diese Vortragsreihe, weil er nicht nur Korrespondent war, sondern ein Schriftsteller im weiteren Sinn, dessen Schreibkunst sich, wie Sie sehen werden, auch in Frontreportagen entfaltete. In den 30er Jahren wurden einige Romane von Gibbs auch ins Deutsche übersetzt und eine Dissertation aus dem Jahr 1939 widmete sich ihrer Darstellung der europäischen Nachkriegsgeschichte und der Nachkriegsprobleme. Das deutsche Interesse an Gibbs ist dabei wohl der Tatsache geschuldet, dass er sich für Völkerverständigung und ein besseres Verhältnis zwischen England und Deutschland einsetzte, besonders nachdrücklich auch in dem Sachbuch England spricht. Die Welle der Gibbs-Übersetzungen in den 30er Jahren lässt sich vermutlich aber auch dadurch erklären, dass seine Auffassungen den Nationalsozialisten nicht ungelegen kamen, auch wenn Gibbs selbst von ihrer Ideologie weit entfernt war. Gibbs wurde 1877 geboren und wurde erst 1912 im Balkankrieg zum Kriegsberichterstatter, ohne hier allerdings jemals direkt an die Front zu kommen. Zuvor hatte er sich als Journalist, literarischer Redakteur und Publizist eine Karriere in der britischen Presselandschaft aufgebaut. Die Fleet Street, wie diese Presselandschaft nach ihrem früheren Zentrum in London populär benannt wird, war 1909 auch Gegenstand eines seiner Romane The Street of Adventure. Und der war bei seiner zeitgenössischen Leserschaft so erfolgreich, dass er noch 1921 verfilmt wurde. In Erinnerung ist Gibbs aber vor allem als Kriegsberichterstatter geblieben. Während des Ersten Weltkriegs wurden seine Reportagen von der Westfront in allen Teilen der englischsprachigen Welt gelesen, ebenso wie seine Kriegsbücher, die auf den Reportagen aufbauten, aber ein zusammenhängenderes und reflektierteres Bild vermitteln wollten. Und Sie sehen an den Veröffentlichungsdaten, dass er fast jedes Jahr solche Kriegsbücher verfasst hat. Das erste war betitelt The Soul of the War, die Seele des Kriegs. Das zweite widmet sich den Schlachten an der Somme. Und das dritte behandelt die Zeit, als Gibbs sich vor allem zwischen Bapaume und Passchendaele aufgehalten hat und über die Kriegsereignisse dort berichtet hat. Nach dem Krieg veröffentlichte Gibbs Memoiren über seine Kriegserfahrungen. Realities of War, Wirklichkeiten des Krieges, erschien 1920. Und auch ein Band über seine allgemeine Karriere, Adventures in Journalism, enthält drei Kapitel über den Ersten Weltkrieg. Auch diese Memoiren fanden viele zeitgenössische Leser und heute sind sie als Reflexion über die Praxis und die Einstellungen eines Berichterstatters im Ersten Weltkrieg von großer Bedeutung. Gibbs war schon Ende 30, als er gleich nach Kriegsausbruch an die Westfront ging, um von dort für den Daily Chronicle und den Daily Telegraph zu berichten. Das waren beides führende Zeitschriften der damaligen Zeit. Der Chronicle gab die Berichte dann im Rahmen einer Kooperation an die New York Times weiter, was dafür sorgte, dass Gibbs auch bei amerikanischen Lesern bekannt war. Nun, trotz seines fortgeschrittenen Alters und seiner journalistischen Erfahrung fühlte sich Gibbs als Teil einer jüngeren Generation von Kriegsreportern, deren Habitus und Ethik sich abhob von dem der alten Garde, die noch im goldenen Zeitalter des ausgehenden 19. Jahrhunderts verwurzelt war. Die junge Generation ging ohne offizielle Autorisierung an die Front, während die meisten altgedienten Korrespondenten darauf warteten, ordentlich akkreditiert zu werden, was ihnen der pressefeindliche Kriegsminister Lord Kitchener jedoch verwehrte. Journalisten waren als Augenzeugen an der Front nicht erwünscht, da Kitchener in ihnen eine Gefahr für die Geheimhaltung sah. Und seine Pläne sahen lediglich einen offiziellen Augenzeugen, einen Official Eyewitness vor, und zwar aus den Kreisen des Militärs. Für Reporter wie Gibbs war diese Medienpolitik nicht nur restriktiv, sondern anachronistisch, und er verlieh seinem Unmut in einem ersten Kriegsbuch Ausdruck. Er schreibt in The Soul of the War: Es war die erstaunlichste Angelegenheit der modernen Geschichte, die Verborgenheit, mit der große Armeen sich bewegten und kämpften. Eine Gesellschaft, die an schnelle und detaillierte Nachrichten gewöhnt war, war verblüfft über den Schleier der Stille, der sich über alle Operationen jener Legionen legte, die an den Grenzen einander entgegengeschleudert wurden. Mit einem einzigen schnellen Schlag der Militärzensur wurde der Journalismus gedrosselt. Zuerst schien es, als würde im Krieg überhaupt kein Blut vergossen. Sie können immer die englischen Originale sehen, aber ich habe Ihnen das relativ frei übertragen. Erst als es gegen diese Informationspolitik heftige Proteste gab, auch aus den USA, die man als Verbündeten gewinnen wollte, wurden 1915 fünf offizielle Berichterstatter von den Briten für die Westfront akkreditiert. Und diese durften die britischen Truppen begleiten. Die autorisierten Korrespondenten waren, um einen im Golfkrieg von 1991 geprägten Begriff zu verwenden, gepoolt. Das heißt, sie waren verpflichtet, ihre Beobachtungen an unterschiedlichen Frontabschnitten auszutauschen und ihre Erkenntnisse zu teilen, bevor sie dann erst ihre persönlichen Artikel schreiben durften. Und diese Artikel wurden anschließend über das Kriegsministerium an die jeweiligen Zeitungen verschickt. Und mit dieser Praxis wurden Sensationsmeldungen und abenteuerliche Einzelaktionen von Reportern unterbunden. Die offiziellen Kriegskorrespondenten hatten Bewegungsfreiheit, wurden aber stets von Presseoffizieren begleitet, die ihre Berichte und im Übrigen auch ihre persönlichen Briefe zensierten. Gibbs gehörte zu den fünf von den Briten für die Westfront akkreditierten Journalisten. Sie sehen ihn im Hintergrund und Sie sehen nur vier, weil der fünfte das Foto geschossen hat. Und er gehörte zu diesen offiziellen Korrespondenten, obwohl er sich durch seine nicht autorisierten Berichte davor, die das Bild eines unblutigen Krieges demontierten, beim Militär sehr unbeliebt gemacht hatte. Dass die junge Korrespondentengeneration die Informationsblockade des Militärs zu durchbrechen suchte, mit dem Risiko verhaftet zu werden, geschah allerdings nicht nur im Interesse hehrer journalistischer Ideale. Ihre Zeitungen profitierten von Kriegsberichterstattung, weil sie die Auflagenzahlen steigerte, und die Journalisten selbst wollten sich mit Kriegsberichterstattung, die sie als Krone des Journalismus betrachteten, profilieren. So wurde der Ausbruch des Ersten Weltkriegs von vielen Journalisten als Gelegenheit zu dramatischer Berichterstattung begrüßt. In seinem ersten Kriegsbuch verleiht Gibbs der Attraktivität des Berichtens aus dem Krieg mit der Metapher vom Krieg als einem theatralen Spektakel Ausdruck. Es war eine Gelegenheit, das größte Drama, das das Leben zu bieten hat, mit echten Requisiten, echten Toten, echtem Blut, echtem teuflischem Schrecken zu sehen. Sie durfte von keinem Journalisten mit etwas Selbstachtung verpasst werden, für den ja das ganze Leben ein Schauspiel ist, das er von einem Sitz in der ersten Reihe beschreibt und kritisiert. Das Schauspiel, das sich Gibbs und anderen freien Korrespondenten während der ersten Kriegsmonate bot, war nicht nur gefährlich für Leib und Leben, sondern hatte auch Auswirkungen auf die Psyche. Im Rückblick beschreibt Gibbs, wie er und seine Kollegen ebenso traumatisiert wurden wie die jungen Soldaten, die in großer Zahl begeistert und freiwillig in den Krieg gezogen waren. Was Soldaten und Berichterstattern widerfuhr, ließ sich, so Gibbs' nachträgliche Bewertung, mit alten Codes nicht mehr fassen und sprengte Deutungsmuster wie das vom Krieg als heroischem Abenteuer oder auch als nationalem patriotischem Ereignis. In Gibbs' Memoiren kommen die Berichterstatter genauso von der Front zurück wie die Soldaten, verstört, sprachlos und mit dem Gefühl, von allen Menschen isoliert zu sein, die das Grauen nicht selbst erlebt hatten. Und er schreibt: Die jungen Schreiber, die abenteuerlustig aufgebrochen waren, kehrten mit einem merkwürdigen Ausdruck in ihren Augen in die Fleet Street zurück. Sie konnten nicht darüber schreiben, was sie gesehen hatten, konnten es nicht jenen erzählen, die dies nicht gesehen hatten und verstehen konnten. Für Menschen, die sich Kriege noch als heroischen Aufzug vorstellten, gab es keine Sprache, die ihnen die Bilder des Schmerzes ganzer Völker und die Zerstörung aller zivilisierten Länder hätte vermitteln können. Auch an anderer Stelle beschreibt Gibbs die transformierende Wirkung der Kriegserfahrung auf die Berichterstatter, das Umschlagen jugendlicher Abenteuerlust in den Ernst von Männern, die in die Hölle und die Folterkammer menschlichen Leids geschaut hatten. Er schreibt etwa: A shock that changed their youthful levity of adventure into the gravity of men who have looked into the flames of hell and the torture chamber of human agony. Zwischen denen, die diese Erfahrung gemacht hatten, und jenen, die sie nicht gemacht hatten, bestand eine unüberbrückbare Kluft, an impassable gulf of understanding. Und das ist eine weitere Parallele zwischen Berichterstattern und Soldaten, über die Sie sicher in weiteren Vorträgen dieser Reihe noch hören werden. An einer anderen Stelle seines Memoirenbandes von 1923 vermittelt Gibbs diese Erfahrung auch aus seiner ganz persönlichen Perspektive und schreibt: In den Krieg ging ich mit den Vorstellungen und Gefühlen der Jugend. Als ich zurückkam, war ich alt, wissend um den Mut, die Duldungsfähigkeit und das Leid vieler Menschen und körperlich wie mental völlig verändert. Romantik war dem Realismus gewichen und blasses Sentiment einem tieferen Wissen, Mitleid und Gefühl. Was zu solchen Veränderungen beitrug, war die Tatsache, dass Gibbs wie alle anderen Korrespondenten und auch die Soldaten auf die Zerstörungskraft des Krieges nicht vorbereitet war. Er schreibt: Wenn ich auf diese Zeit zurückblicke, bin ich schmerzlich amüsiert über unsere unermessliche Ignoranz. Wir wussten absolut nichts über den modernen Krieg, seine Methoden und Maschinerie, seine immense Reichweite und Zerstörungskraft. Solche Aussagen aus der rückblickenden Perspektive lassen erkennen, was auch Gibbs' unmittelbare Frontberichte auszeichnet. Einen Blick, der den Krieg als Trauma wahrnimmt, der sich nicht blenden lässt von tradierten Vorstellungen über Krieg als sportliches Abenteuer und heroischen Pomp, und der den Krieg als eine einschneidend neue Erfahrung sieht. Deshalb setzt sich Gibbs auch auf ganz andere Weise zu den Soldaten in Bezug als seine Vorgänger aus dem 19. Jahrhundert. Er präsentiert Soldaten und Korrespondenten nicht als gemeinsam Kämpfende, sondern als gemeinsam Leidende. Und als Literat beansprucht er dieses Leid, sein eigenes und das der Soldaten, mit besonderer Sensibilität empfunden zu haben. Unser Leben als Berichterstatter war in puncto Härte, Gefahr und Beschwerlichkeit nicht mit dem der Kämpfer in den Schützengräben vergleichbar. Aber es war auch nicht leicht und beanspruchte unsere Nerven und Kraft in hohem Maße und manchmal in unerträglicher Weise, besonders wenn wir, wie die meisten von uns, empfindsam waren für den ständigen Anblick verwundeter und sterbender Männer, das nicht enden wollende Schlachten der Jugend unseres Landes, der schrecklichen Vorbereitungen neuer Kämpfe, die den Blutstrom nicht würden abreißen lassen, und die trostlose Ruinenwelt, die wir jeden Tag durchschritten, auf dem Schlachtfeld und in den Schutthaufen, die einmal Städte und Dörfer waren. Immer wieder beschreibt Gibbs, wie er seiner Pflicht als Augenzeuge bis zur völligen Erschöpfung nachkam. There were times when I was so physically and mentally exhausted that I could hardly arouse myself to a new day's effort. There were times when I felt faint and sick and weak, and my colleagues were like me. But we struggled on to tell the daily history of the war. Wie hier vermittelt wird, dass die Korrespondenten sich geradezu aufopfern, um die tägliche Geschichte des Krieges erzählen zu können, kann man als Akt der Selbstheroisierung bezeichnen. Diese Heroisierung hat allerdings eine andere Qualität als bei den Korrespondenten des 19. Jahrhunderts, die für quasi soldatische Taten Orden beanspruchten. Gipses Heroismus besteht in Leidensbereitschaft und dem Ausharren unerträglicher Situationen, Qualitäten, die er auch bei seinen Beschreibungen der Soldaten hervorhebt. Umso härter empfand Gips die heftige Kritik, die ihm und seinen Kollegen entgegenschlug. Er schreibt, die Öffentlichkeit verfluchte uns, weil wir nicht mehr erzählten, oder sie verhöhnte uns, weil sie dachte, dass wir uns vom Generalhauptquartier mit Informationen füttern ließen, obwohl wir von dort nie detaillierte Nachrichten bekamen und es überhaupt weit von uns entfernt war. Die Kritik einer beschönigenden, militäraffinen oder gar propagandistischen Darstellung kam allerdings nicht nur aus der Öffentlichkeit, sondern auch von den Soldaten, und dies traf Gips besonders hart, weil er eben auch als Sprachrohr der Soldaten fungieren wollte und ihre Erfahrungen an die Heimat vermittelte. In der Außenwahrnehmung schienen die Korrespondenten also schon als Augenzeugen versagt zu haben und als Aufklärer allemal. Der große Krieg, über den jedermann informiert werden wollte, mündete so in eine Krise, eine nachhaltige Entheroisierung und öffentliche Demontage der Kriegsberichterstattung. Verbreitete Kritikpunkte waren, dass die Korrespondenten die Grausamkeit des Krieges und seine hohen Verluste verschwiegen oder beschönigt hätten, dass sie sich der Regulation durch Politik und Militär beugten, um die Unterstützung der Heimatfront und den Nachschub frischer Rekruten nicht zu gefährden, und dass sie insofern Instrument der Propaganda ihres Landes waren. Solche Vorwürfe wurden nicht nur gegen britische Korrespondenten erhoben. Es gibt kaum eine vernichtendere Darstellung des Berufsstandes als in Karl Kraus' satirischem Drama »Die letzten Tage der Menschheit«, dem noch ein eigener Vortrag in dieser Reihe gewidmet ist. In der 26. Szene des Stücks tritt die österreichische Berichterstatterin Alice Schalek an der Spitze anderer Korrespondenten an der Südwestfront ein und geriert sich als kriegsbegeisterte und kriegstreiberische Reporterin, die vom Schauspiel des Krieges nicht genug bekommen kann. Sie sagt unter anderem im Stück, jene, die daheim bleiben, mögen unentwegt den Krieg die Schmach des Jahrhunderts nennen. Hab ich's doch auch getan, solange ich im Hinterlande saß. Jene, die dabei sind, werden aber vom Fieber des Erlebens gepackt. Ute Daniel bezeichnet Kraus' Stück als fulminante Anklageschrift gegen Presse und Journalismus, gegen die Willfährigkeit, mit welcher sich diese vor die Karren politischer, militärischer und wirtschaftlicher Interessen spannen ließen, gegen die Hohlheit der Phrasen, hinter denen sie das ungeheure Gemetzel, das Leiden der Menschen aller beteiligten Nationen inklusive der eigenen verschwinden ließen, der menschlichen Fantasie unzugänglich machten, und nicht zuletzt gegen die Kriegsberichterstatter, allen voran die österreichische Kriegsberichterstatterin Alice Schalek, deren Berichte von der Front das, was in Kraus' Wahrnehmung schon von Anfang an des Sinnes so grausam ermangelte, mit beliebig wechselndem Sinn erfüllten. Die Darstellung dieses Theaterstücks ist satirisch, aber vernichtende Urteile über Kriegsberichterstatter wurden auch in anderen literarischen Formen gefällt. Der berühmte englische Dichter und Offizier Siegfried Sassoon verfasste nicht nur Kriegslyrik, die sich gegen hohle Propaganda richtete und das Leid der Soldaten thematisierte, sondern auch halb fiktionale Memoiren. Und in einem Band dieser Memoiren warf er den Berichterstattern seines Landes vor, sie hätten wohl den Krieg mit einem Fußballspiel zwischen England und Deutschland verwechselt, und ihr unerträgliches Gequassel habe dazu beigetragen, den wirklichen Krieg zu verschleiern. Er schreibt, I wondered why it was necessary for the Western Front to be attractively advertised by such intolerable twaddle. What was this camouflage war which was manufactured by the press to aid the imaginations of people who had never seen the real thing? Solche Meinungen, die, wie im Fall Sassoons, oft aus der kriegskritischen Zwischenkriegszeit formuliert wurden, bestimmen das Bild der Erste Weltkriegskorrespondenten bis heute. In seiner noch immer viel zitierten Geschichte der Kriegsberichterstattung zeichnet Philip Knightley, selbst ein Journalist, ein desaströses Bild, vor allem der britischen Korrespondenten, die besonders systemkonform gewesen seien und erst nach dem Krieg in ihren Memoiren die Stimme zum Protest erhoben hätten, als es eben zu spät war. Knightley schreibt, "They went along with the system, grumbling sometimes, it is true, but saving their protests for the memoirs they published after the war, when it was too late." Knightleys pauschales Verdikt gipfelt im Vorwurf eines furchtbaren Versagens, this terrible failure of the war correspondents. Und vor allem dem prominenten Gibbs wirft Knightley vor, nicht wahrheitsgemäß berichtet zu haben, insbesondere über die verlustreichen Schlachten an der Somme im Sommer 1916, obwohl gerade Gibbs sich des Ausmaßes des Tötens bewusst gewesen sei. Knightley sagt, "Among the correspondents, Gibbs at least was aware of the magnitude of the killing." Und nach dem Krieg, so fährt Knightley fort, habe Gibbs geschrieben, dass die britischen Korrespondenten mehr von der langen Ausdehnung der Westfront gesehen hätten als die meisten anderen. Und Knightley fragt, warum hat er damals nicht darüber geschrieben? Why did he not write about it at the time? In der Tat spricht Gibbs in seinen Frontreportagen von der Somme nicht explizit vom genauen Ausmaß der Verluste und vom Scheitern der Offensive, er verschweigt aber keineswegs, dass Soldaten starben und verwundet wurden. Pauschale Kritik wie die von Knightley neigt auch zu übersehen, dass die Berichterstatter den Krieg an der Westfront als äußerst schwer berichtbar empfanden. Nicht nur versagten überkommene Deutungsmuster, die militärischen Aktionen waren oft auch nur schwer zu durchblicken, und zwar im ganz wörtlichen Sinn. In mehreren seiner frühen Reportagen aus dem Jahr 1914 betont Gibbs gerade diese Problematik der Wahrnehmung, die ihm das Kriegsgeschehen nur fragmentiert erschließt. Bei Amiens, 30. August, wenn ich zurückblicke auf alles, was ich während der letzten Tage gesehen habe, finde ich es schwierig, die verschiedenen Ereignisse und Eindrücke zu einem Bild zusammenzusetzen. Jetzt erscheint mir alles wie ein Puzzle aus Leid und Angst und Mut und Tod, ein Gemenge aus Fetzen menschlichen Schmerzes und irgendeinem großen grausamen Plan, der, wenn man ihn nur erschließen könnte, einen Sinn verraten würde für all diese Tränen von Frauen und Kindern. Für all diese hastigen Bewegungen von Soldaten und Bevölkerung, für die große dunkle Furcht, die das ganze Gebiet im Nordwesten Frankreichs einhüllt, durch das ich gereist bin, getrieben von Ort zu Ort wie eines der Opfer. Das Problem, inmitten isolierter Vorfälle einen Schlüssel für den Sinn des Krieges zu finden, bedrängt den Berichterstatter so sehr, dass er es im gleichen Artikel noch einmal thematisiert und dabei genauer auf seinen persönlichen psychologischen Zustand eingeht. Er schreibt, ich muss noch einmal betonen, wie schwierig es ist, die Bedeutung eines großen Feldzugs über einzelne Ereignisse zu erfassen und wie prekär es ist, aus unglücklichen Ereignissen in einem Teil des Feldes wichtige Rückschlüsse zu ziehen. Der Leser in seinem Sessel kann nicht nachvollziehen, wie es ist, wenn man in die Panik der Bevölkerung und den Rückzug von einem Schlachtfeld verwickelt ist. Was Greg McLaughlin in der Studie, die ich genannt habe, als essentielle Aufgabe des Kriegsberichterstatters bezeichnet, to make sense of war, den Krieg zu verstehen und verständlich zu machen, scheint angesichts der verwirrenden und verstörenden Eindrücke, mit denen sich der Augenzeuge an der Front konfrontiert sieht, unmöglich. Es ist daher nachvollziehbar, dass Gibbs, der seine Tätigkeit intensiv reflektiert hat, sich nach dem Krieg vehement gegen den Verdacht wehrte, er habe Lügen verbreitet oder gar Gräuelpropaganda gegen den Feind, zumal er fest an allgemeinen menschlichen Anstand glaubte. Er sagt ausdrücklich, "I believed in the decency of the common man, even the decency of the German common man." Und später schreibt er im gleichen Memoirenband, "Sie klagen uns an, Hass geschürt und einen schnellen und besseren Frieden unmöglich gemacht zu haben. Dazu kann ich mich nicht schuldig bekennen. In meinen Erzählungen hat sich nie ein Wort des Hasses gemischt und das Bild, das ich vom Krieg gezeichnet habe, hat weder Leid verdeckt, noch die Wirklichkeit oder den hohen Preis des Sieges." Gibbs räumte aber ein, dass er und seine Kollegen, sobald sie als offizielle Korrespondenten akkreditiert waren, Selbstzensur übten, wenn eine verantwortungsvolle Berichterstattung von der eigenen Seite Kompromisse erforderte. Soweit es uns 5 Berichterstatter betraf, hatten wir keinen anderen Wunsch, als die Wahrheit so vollständig wie möglich zu vermitteln, ohne dem Feind Informationen in die Hand zu spielen und das Leben und die Handlungen unserer Soldaten so zu beschreiben, dass die Nation und die Welt ihren Heldenmut, ihr Leiden und ihre Leistung verstehen würden. Wir identifizierten uns völlig mit den Truppen im Feld. Scoops kamen uns nicht in den Sinn und wir schrieben kein einziges Wort, das die Arbeit der Offiziere und Soldaten erschwert oder gefährdet hätte. Es war nicht nötig, unsere Berichte zu zensieren. Wir haben uns selbst zensiert. Bei aller Selbstzensur, so gibt's, sei die Öffentlichkeit aber nie um wichtige Informationen betrogen worden, denn selbst die genauen Verlustzahlen, die in den Reportagen unterdrückt werden mussten, seien wenig später durch die Listen der Toten und Verwundeten in den Zeitungen an die Öffentlichkeit gekommen. Wie bereits angedeutet, sah Gibbs sich auch als Sprachrohr der Soldaten an der Front. Er sammelte ihre Erfahrungen und ihre Geschichten, um sie den Lesern zu Hause zur Kenntnis zu bringen, und er bestimmte seine Rolle ausdrücklich als die eines Mittlers zwischen Militär und ziviler Gesellschaft. Er hat sich als Civilian in Khaki bezeichnet, denn als akkreditierter Kriegskorrespondent trug er die khakifarbene britische Uniform, war aber durch eine grüne Armbinde als nicht militärischer Berichterstatter markiert. Also der Zwischenstatus der Korrespondenten war also für alle erkennbar. In seinem Mittlerstatus sieht Gibbs den Vorteil, zu allen Truppenteilen in Kontakt treten und ihre Situation an die Öffentlichkeit kommunizieren zu können. Und aus dieser Verpflichtung gegenüber den Soldaten erklärt sich eine Spannung, die in Gibbs' Frontreportagen ebenso wie in seinen späteren Erinnerungen zu beobachten ist. Er entlarvt nämlich den Krieg einerseits als Gräuel, beschreibt aber gleichzeitig, wie tapfer sich die Soldaten in diesem Grauen dennoch verhalten. Und diese Spannung führt ihn zu einer neuen Definition von Heldentum. Nach den Erfahrungen der ersten Kriegsmonate verfasste Gibbs schon für sein erstes Kriegsbuch »The Soul of the War« eine Reflexion über Heldentum im modernen Krieg und konstatiert einen Unterschied zwischen altem und neuem Stil. Traditionelles Kriegsheldentum bewährte sich in der Auseinandersetzung mit einem einzelnen menschlichen Gegner. Tapferkeit im modernen Krieg erweist sich darin, dass man das willkürliche und anonyme Sterben im Maschinenkrieg und im Stahlgewitter auszuhalten bereit ist. Tapferkeit alten Stils, so schreibt Gibbs, als ein Mann im Kampf mit anderen Männern noch stolz und zuversichtlich auf seine eigene Kraft und seinen Mut bauen konnte, als er noch mit seinem Feind auf Augenhöhe stand, was Waffen und Informationen anging, gibt es so gut wie nicht mehr. Es gibt sie gar nicht mehr, wo er gegen die Artillerie des Feindes vorrückt oder die Stellung halten muss. Denn alle menschlichen Qualitäten können gegen diese Todesmaschine nichts ausrichten. Was können schnelle Auffassungsgabe, die Stärke eines rechten Arms, Rückgrat und Kampfgeschick ausrichten, wenn es gegenüber aus feindlichen Batterien besteht, die einem berstende Geschosse entgegenschleudern mit furchtbarer Präzision und Regelmäßigkeit? Was kann der tapferste Mann in einer solchen Stunde tun? Kann er aufrecht und furchtlos unter einem Himmel stehen, aus dem Stahlsplitter auf ihn herabregnen? Derartige Bedingungen fordern den Kämpfern des modernen Krieges eine besondere Form von Heldentum ab. Die Bereitschaft, sich den Umständen zu stellen, auch wenn man sie nicht mehr kontrollieren kann. Gibbs erkennt, zu welch widersprüchlichen psychologischen Reaktionen dies führen kann. Bei allem Wissen um die Tragödie würde man lügen, wenn man nicht anerkennen wollte, dass es in diesen höllischen Monaten Heldentum, jugendlichen Mut und sogar Frohsinn gab. Die Psychologie an der Somme war weder einfach noch geradlinig. Männer hatten Angst, aber Furcht war nicht ihr vorherrschendes Gefühl, außer in den schlimmsten Stunden. Die Männer hassten den Kampf, aber sie fanden ihn auch erregend. Und manchmal empfanden sie eine Stimulation aller Sinne und Gefühle, bevor die Erschöpfung kam. Ich sah Männer, die der Kriegsschock in lallende Idioten verwandelte, während andere jubelten, wenn unsere Geschosse in das Erdwerk des Feindes drangen, und lachten, wenn sie um Haaresbreite entkamen oder angesichts der grotesken Komik dieser monströsen Teufelei. Die Monstrosität des Maschinenkrieges und seine Grausamkeit lassen den Einsatz der Soldaten größer erscheinen als alle tradierten Vorstellungen des Heroischen, etwa die aus der Antike. Die Helden der Mythologie waren nur blasse Figuren im Vergleich zu denen, die im großen Krieg gegen die brüllenden Teufel des modernen Geschossfeuers vordrangen, die ausharrten inmitten von Sprengstoffen, die schrecklicher waren als Drachen, die Dünste von Gas einatmeten, die giftiger waren als der Atem der Medusa, die über Minenkratern wachten und schliefen, welche das Höllenfeuer des Pluto hätten ausheben können, und die Donnerschlägen standhielten, die tödlicher waren als die des Jupiter. Dass die Männer all dies ertragen können, ist für Gibbs nicht durch Hass motiviert, sondern die schiere Weigerung, sich durch die Scheußlichkeit des Krieges unterkriegen zu lassen. Hatred was not the motive which made our men endure all things. It was rather, as I have said, a refusal in their souls to be beaten in manhood by all the devils of war, by all its terrors or by its beastliness. An der Scheußlichkeit des Krieges lässt Gibbs in seinen Frontberichten keinen Zweifel. Etwa im September 1914, als er den Krieg als dreckiges Geschäft ohne jede Romantik bezeichnet. It was dirty business with no romance in it. Some of those trenches on either side are still filled with men leaning forward with their rifles pointing to the enemy, quite dead in spite of their lifelike posture. Eindringliche Bilder wie hier das von Soldaten, die noch im Tod auf den Feind zielen, finden sich auch in einem Bericht aus dem Oktober 1914, als Gibbs in Belgien über eine Ambulanzeinheit des Roten Kreuzes berichtet und zum Beispiel beschreibt, wie die Toten durch Geschosse geradezu in zwei Hälften zerschnitten werden. Für Gibbs gibt es für die Opfer des Krieges keine nationalen Grenzen, auch als er offizieller britischer Korrespondent wird. Unter dem Krieg leiden die Zivilisten, die aus ihrer Heimat vertrieben werden, ebenso wie die Soldaten auf eigener und auf deutscher Seite. Wiederholt zeigt Gibbs, dass auch die Hunnen menschliches und ritterliches Verhalten an den Tag legen, wie im September 1915 ein bei Los gefangener deutscher Soldat, der das ihm angebotene Wasser einem Kameraden gibt, der es dringender braucht als er selbst. Gibbs vergleicht ihn deshalb mit einem ritterlichen Helden der englischen Geschichte, Sir Philip Sidney, und schreibt, "This man, also der Deutsche, had never heard of Sir Philip Sidney, but in spite of his evil looks, he had the same chivalry in his soul." Für die vielen deutschen Soldaten, die im April 1918 in eine sinnlose Offensive gegen die Alliierten geschickt wurden, drückt Gibbs ebenso Mitleid aus, als wären es Männer der eigenen Seite. Wie lang soll dieses Massaker dauern, fragt er. Es erreicht Ausmaße des Schreckens, wie sie diese Welt in ihrer Geschichte kaum gesehen hat. Seine Sinnlosigkeit lässt einen an der Menschheit verzweifeln, denn was versprechen sich die Deutschen von diesem Opfer, diesen feldgrauen Männern, die Welle für Welle gegen die britischen Linien anstürmen, manchmal mit, manchmal ohne Bodengewinn, aber immer mit einer Hinterlassenschaft toter, sterbender und verstümmelter Männer. Daran, dass das Massensterben im Grunde sinnlos ist, lässt Gibbs nie einen Zweifel, und umso mehr zollt er der Tapferkeit der Soldaten Respekt, nie aber ohne den Hinweis darauf, welch hoher Preis hier gezahlt wird. Kriegstreiberisch und verschleiernd ist eine solche Berichterstattung nicht. Und sie macht zwar Konzessionen an die offizielle Medienpolitik, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Schon in den Kriegsjahren vermittelte Gibbs unmissverständlich die einzige Art und Weise, auf die er dem Krieg Sinn abgewinnen konnte, nämlich als Mahnung, nie wieder einen neuen Krieg zu beginnen. Am Ende des Kriegsbuchs »The Soul of the War« im Jahr 1915 schreibt er, das Gewissen Europas muss schockiert werden mit der schieren Wirklichkeit dieses Verbrechens, das die ganze Menschheit einschließt, so dass alle Völker der zivilisierten Welt in Zorn und Schrecken aufschreien werden, falls der Geist des Militarismus sich noch einmal erhebt und neue Opfer des Blutes und der Schönheit des Lebens fordert. Und noch nachdrücklicher ist die mahnende Note im Nachkriegsbuch »Now it can be told«. Er schreibt, in diesem Buch habe ich über einige Aspekte des Krieges geschrieben, die die Welt kennen und erinnern muss, nicht nur im Gedenken an den Mut dieser tragischen Jahre, sondern als Warnung davor, was mit Sicherheit wieder geschehen wird, wenn das Erbe des Bösen und der Dummheit nicht aus dem Herzen der Menschen geschnitten wird. Die Welt, so schreibt Gibbs, muss aus dem großen Krieg lernen und zu einer neuen Ordnung zwischen den Völkern kommen, die künftige Massaker und Opfer verhindert. Some new system of relationship between one people and another, some new code of international morality, preventing or at least postponing another massacre of youth like that 5 years sacrifice of boys, of which I was a witness. Das Buch endet mit dem Satz, let us have peace. Und diese Forderung nach Frieden war für Gibbs keine leere Rhetorik. Nach dem Krieg war der prominenteste britische Augenzeuge des Ersten Weltkriegs ein Verfechter des Völkerbundes als Instrument, um den Weltfrieden zu wahren. Den Zweiten Weltkrieg hat Gibbs dann allerdings zumindest am Anfang noch einmal als Korrespondent begleiten müssen. Mein Beispiel Philip Gibbs hat gezeigt, dass der Vorwurf eines furchtbaren Versagens an Kriegskorrespondenten im Ersten Weltkrieg zu pauschal ist. Gibbs hat als akkreditierter Journalist Zugeständnisse an das offizielle Medienmanagement machen müssen, aber er hat die Grausamkeit des modernen Krieges unmissverständlich beschrieben, auch schon während des Krieges. Er war ein kompetenter, sensibler und mitfühlender Augenzeuge, aber er verstand sich noch mehr als Mahner gegen den Krieg. Vielen Dank.